Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir machen hier gleich eine Reise durch Bahnhofsbauten in Europa mit einem neuen Buch über herausragende Bahnhöfe. Ich habe mir vor diesem Buch nie überlegt, dass der Gebäudetyp Bahnhof überhaupt erstmal erfunden werden musste vor 200 Jahren für das damals revolutionäre Verkehrssystem Bahn. Wir werden gleich reden über diese Erfindung, auch über die Kathedralenhaftigkeit von Bahnhöfen und über das umstrittenste deutsche Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. Eine sehr, sehr wichtige Erfindung hat bald ihren 200. Geburtstag, die Eisenbahn. Die Eisenbahn hat Europa umgekrempelt mit ihrer rasenden Geschwindigkeit für die Menschen damals. Bis zu 30 Kilometer pro Stunde sind die ersten Züge gefahren. Für die Eisenbahn musste vieles neu erfunden werden, unter anderem eine Art von Gebäuden, die es vorher nicht gab, der Bahnhof. Und ein neues Buch schaut jetzt auf historische und auf neuere Bahnhofsbauten in Europa. Der Wiener Architekt und Publizist Adolf Stiller hat dieses Buch herausgegeben und der ist jetzt in Wien für uns im Studio. Also guten Tag nach Wien. Grüße, Herr Stiller.
Guten Morgen, grüß Gott nach Berlin.
Ich würde Sie gleich mal gern vor eine Herausforderung stellen, nachdem Sie sich jetzt so lange so intensiv mit Bahnhöfen beschäftigt haben. Sagen Sie uns doch bitte, was ist denn Ihr absoluter Lieblingsbahnhof und warum?
Ja, eigentlich Rom. Vom Maßstab her eigentlich auch ein zweiter, aber Rom ist mitten im Zentrum städtebaulich richtig situiert. Heute nach über 70 Jahren der Inbetriebnahme noch ein Zeichen von Architektur, von Annahme und von Aktualität, den die Römer selber liebevoll Dino nennen, wegen dieses Vordachs des Geschwungenen.
Das ist Roma Termini, ne? Dieser große, flache Bau im Herzen von Rom.
Mhm. Ja.
Ihr Buch, das heißt Bahnhöfe, Stationen in Europa, das ist erschienen zu einer gleichnamigen Ausstellung in Wien, die Sie auch kuratiert haben. Die ersten Eisenbahnen, die sind ja in England gefahren und dort wurde eben auch dieser neue Gebäudetyp des Bahnhofs erfunden. Wie sahen denn eigentlich die allerersten Bahnhöfe aus?
Die allerersten Stationen, Überdachungen waren Holzkonstruktionen, eigentlich behelfsmäßig. Man dachte gar nicht so sehr am Anfang, dass man da ein Gebäude bräuchte. Mhm. Man hat eben zimmermannsmäßige flache Dächer errichtet. Man musste sogar noch die Gleise überschreiten. Der querliegende Bahnsteig ist dann erst in Paris für den Gare du Nord, den ersten, erfunden worden.
Also Behelfsbauten am Anfang, dann ist ja umso erstaunlicher, was für eine Karriere dieser Gebäudetyp Bahnhof gemacht hat. Ihr Buch zeigt das sehr schön. Es gibt einen einführenden Teil, zwei Texte, die einführen in die Geschichte der Bahn und des Bahnhofes. Und dann gibt es einen sehr informativen Abbildungsteil in Ihrem Buch. Und den beginnen Sie mit einem Bahnhof in England, dem Bahnhof St. Pancras in London. Der wurde 1878 eröffnet. Also da gab es die Bahn so 50 Jahre ungefähr. Dieser Bahnhof hat eine ganz außergewöhnliche Ingenieursleistung zu bieten, schreiben Sie in dem Textteil dazu. Was denn für eine? Erzählen Sie mal davon.
Ja, das ist ein freitragendes Dach mit Spitzbogen, ohne Seitenwände eigentlich, wo die Zugbänder, dass das Ganze unten nicht auseinandergeht, in den Fußboden verlegt wurden. Das hat mehrere Gründe und kostenmäßig und auch das Tiefgeschoss sollte freigehalten werden von Stützen.
Und das ist eine so große Halle, wie es sie kaum jemals wieder gab in Bahnhöfen, oder?
Überhaupt nicht. Die einzige steht in New York, aber europaweit, weltweit war es damals die größte und ist heute noch eben die zweitgrößte Halle.
Und solche Hallen mit solchen Dimensionen, solchem Raumgefühl, das kannten Menschen vorher eigentlich nur aus großen Kathedralen, oder?
So ist es. Und das hat auch den Begriff geprägt, Kathedralen des 19. Jahrhunderts. Die Atmosphäre, das glasüberdeckte, sozusagen leichte Dach war etwas ganz Neues, das eine Atmosphäre geschaffen hat, die es eben wirklich nicht gab.
Und dieser herausragende Bahnhof in St. Pancras, wie Sie sagen, größte freitragende Halle in Europa, sollte dann 100 Jahre nach oder knapp 100 Jahre nach ihrer Erbauung in den 1960er Jahren aber wieder abgerissen werden. Wie wurde das denn verhindert?
Da gab es die berühmte Victorian Society mit dem Direktor Nikolaus Bevsen und vor allem der Sekretärin Jane Fuset und dem Schriftsteller und auch Radiomann im Übrigen, John Betjeman, die sich bemüht haben, und es ist dann sogar ein Ausdruck im Gedächtnis geblieben, die wütende Miss Fuset, weil die als Sekretärin sich voll ins Zeug gelegt hat, um das zu verhindern. Und wirklich 10 Tage bevor die Abbruchmannschaften angerückt sind, wurde das durch die Klassifizierung in die Schutzklasse 1 des Denkmalschutzes verhindert.
Zum Glück gibt es diese fantastische Halle bis heute. Es ist ja so, wenn es um Bahnhöfe geht, dann denken die meisten an diese Empfangsgebäude. Auch architekturgeschichtlich, in Darstellungen, in Büchern werden die vor allem betrachtet. So auch als Visitenkarten der Städte, was man zuerst sieht, wenn man dann in die Stadt tritt. Sie gehen in Ihrem Buch aber eben eher auf die Bahnhofshallen ein. Diese eben die Hallen, die die Gleiskörper überspannen. So wie bei St. Pancras haben wir gerade kurz drüber gesprochen. Warum haben Sie sich dafür entschieden für Ihr Buch?
Weil das in der Tat eben architekturhistorisch das Wichtigste ist, die wichtigste Erscheinungsform und die auch eine neue Atmosphäre eben schafft und nicht so sehr auf Baustilkunde oder gebaute Architektur eingeht, sondern etwas ganz Leichtes, Fragiles, Atmosphärisches geschaffen hat, dass man eben verschiedentlich auch weiter nutzen kann, wie man ja aus Paris, Gare d'Orsay oder sonstigen Bahnhöfen, die heute als Museum dienen, sehen kann.
Und in Ihrem Abbildungsteil zeigen Sie diese Bahnhofshallen aus ganz verschiedenen Bahnhöfen, zeigen aber auch viele Details aus diesen Gebäuden. Was war Ihnen da bei Ihrer Fotoauswahl wichtig? Was wollten Sie erzählen mit den Bildern von diesen Bahnhöfen?
Ja, Augen öffnen. Eigentlich schauen die meisten Reisenden gar nicht so sehr auf den Bahnhof, weil man endlich froh ist, angekommen zu sein oder in Eile ist, den nächsten Zug nicht zu versäumen. Und die Details machen eben diese Mühe und Sorgfalt, mit der solche Gebäude entstanden sind, geplant wurden, ausgeführt wurden, deutlich und zeigen auch das Zeitkolorit. Ja, das geht ja vom Metall, Stein, Marmor oder Tischchen, wo man das Gepäck abgestellt hat, bevor man den Fahrkartenschalter eben betreten hat und so weiter.
Jetzt ist die Auswahl der Bahnhöfe bei Ihnen auch interessant in Ihrem Buch. Es gibt einige Beispiele aus dem Westen Europas. Über London haben wir schon gesprochen. In Paris stellen Sie mehrere Bahnhöfe vor. Brüssel gibt 6 Bahnhöfe in Italien. Aber es gibt auch viele Beispiele aus Mittelosteuropa, aus Tschechien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine. Und hat das, dieser Blick nach Osten, auch zu tun mit der Geschichte der Eisenbahn im Kaiserreich Österreich-Ungarn, das ja eben als Land auch weit nach Osten gereicht hat?
Ja, zum Teil natürlich ja. Zum anderen, weil dieser Wiener Städtische Versicherungsverein, der das Ganze finanziert, auch dort verstärkt tätig ist und ich seit 30 Jahren eigentlich solche Ausstellungen vorbereitet habe und die Bahnhöfe dadurch sehr gut kenne auch und sehr gute Kontakte in all diese Städte und Szenen habe, die die Architekturgeschichte eben bearbeiten.
Und der weitesten am Osten gelegene Bahnhof in Ihrem Buch, das ist der von Tiflis in Georgien. Beeindruckender Bau nach den Fotos, die ich in Ihrem Buch gesehen habe, vom Architekturstil des Brutalismus geprägt. Was ist denn aus Ihrer Sicht bemerkenswert an diesem Bahnhofsbau?
Ja, man könnte das fast als Abschlusswerk des Brutalismus bezeichnen. Der ist 1991 im Rohbau soweit gewesen und gerade da ist ja auch die Sowjetunion zerfallen. Es war gar nicht klar, wie das weitergehen sollte. Und er ist doch fertig geworden mit ja, einem langen, langen Zeitlauf. Beeindruckend ist daneben, befindet sich der städtische Markt von Tiflis, dieses Gewimmel von Leuten und von doch einer Mächtigkeit, die in die Stadt hineinstrahlt. Der Mächtigkeit des Gebäudes. Ne?
Ja, nach dem Foto sieht das wirklich sehr, sehr mächtig aus, dieses Bahnhofsgebäude. Sie gehen in Ihrem Buch auch ein auf zwei Bahnhöfe in Deutschland, auf den in Köln und dann auf den umstrittensten aller deutschen Bahnhöfe, Stuttgart 21. Der ist ja immer noch im Bau, nach langer, langer Bauzeit schon. Sie zeigen auch vor allem Simulationen des künftigen Bahnhofes in Ihrem Buch. Jetzt mit Ihrem bahnhofsgeschichtlich trainierten Blick, wie stellt sich denn dieser Bahnhofsneubau in Stuttgart da für Sie?
Ja, sicher hat man als Architekturhistoriker ganz andere Zeitbegriffe oder Überblicke und kurzfristige Entscheidungen spielen da nicht so eine große Rolle. Das Aktuelle ist einfach so, dass der unterirdische Bahnhof eine Spitzenleistung architektonischer und bauingenieurmäßiger Art ist. Ingenhofen-Architekten, Sobeck-Ingenieure. Also eine Innovation nicht nur in bautechnischer, sondern wieder auch in atmosphärischer Hinsicht, dass man das Tageslicht über spezielle Stützen in das Tiefgeschoss leitet und so den Reisenden etwas bietet, was es vorher nicht gab, könnte man fast sagen, ja. Abgesehen jetzt von dem Positionieren des alten Bahnhofs, also auf das hätte man vielleicht fast verzichten können.
Da gab es ja heftige Debatten um den Teilabriss des alten Bahnhofes. Ich würde Sie gerne am Ende noch fragen, Sie listen am Ende Ihres einführenden Textes Entwicklungsetappen der Eisenbahnarchitektur auf. Und da habe ich als deutscher Eisenbahnnutzer voller Neid Ihren Eintrag zur letzten Etappe gelesen. Der lautet nämlich ab 1990 Renaissance der Eisenbahn. Und das hätten wir ja auch sehr, sehr gerne in Deutschland, eine Renaissance der Eisenbahn. Wie schauen Sie denn aufs deutsche Bahnsystem der Gegenwart? Sie wissen ja sicher, dass wir in Deutschland dazwischen Verzweiflung und Sarkasmus hin und her schwanken.
Natürlich, ich nutze ja regelmäßig die auch Deutsche Bahn und war vor kurzem erst in Dortmund und so weiter, also Köln. Es gab in Österreich die Bahnhofsinitiative, das berühmte Aggiornamento, könnte man sagen, das zeitgemäß Machen einer Ankunftsstelle oder Abfahrtsstelle für die Reisenden, damit eben von den Toiletten bis zu den behindertengerechten Maßnahmen bis zur Bahnhofsgaststätte alles wieder modern, zeitgemäß ist, wie man das eigentlich vom heutigen Leben gewohnt ist. Da braucht es politische Entscheidungen, auch sicher bahnseitige Entscheidungen. Vermutlich hat die Deutsche Bahn Reisende genug und ist vielleicht nicht unbedingt jetzt motiviert, das noch besser zu machen. Aber gut,
noch besser,
es muss eine Entscheidung her.
Noch besser ist gut gesagt. Dann wünsche ich mir, dass Ihr Buch zur Geschichte herausragender Bahnhöfe möglichst vielen Verkehrspolitikerinnen in Deutschland und Bahnentscheidern in die Hände gelegt wird. Bahnhöfe, Stationen in Europa, so heißt das Buch, zur gleichnamigen Ausstellung in Wien. Der Architekt und Publizist Adolf Stiller hat dieses Buch herausgegeben, erschienen. Es ist im Müri Salzmann Verlag. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein mondänes türkisch-armenisches Frauenleben und ein deutscher Schriftsteller, der sich dieses Leben erzählen lässt und aufschreibt. Am Sonnabend liest David Wagner aus seinem neuen Roman Ferkin in Neuruppin. Die gleichnamige Frau, 1946 geboren, und der Ich-Erzähler laufen durch Istanbul, reisen an die lykische Küste, besuchen verfallene Thermalbäder, rollen im Speisewagen durch Anatolien. Nach und nach entsteht in den Gesprächen ein Porträt der türkischen Oberschicht vor der Folie des 20. Jahrhunderts. Da geht es mit Ferkin auch in die ehemalige DDR.
Und selbstverständlich kam ich nie mit leeren Händen nach Ost-Berlin. Ich brachte Nüsse, Datteln und Feigen aus dem Morgenland mit.
Ferkin, die Lesung mit David Wagner. Am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Reiseliteraturfest Neben der Spur, Kirchplatz in Neuruppin.
Wenn man diese Adresse angab, bei einer Bewerbung zum Beispiel, dann wussten die Leute sofort Bescheid.
Die 14-jährige Billy wohnt in einer tristen Hochhaussiedlung. Am Monatsende reicht das Geld nur noch für Nudeln mit Ketchup. Billys Mutter Marika bringt den Alltag der zwei trotzdem zum Leuchten. Im Roman Paradise Garden Morgenabend liest die Autorin Elena Fischer daraus in Bingen.
14 ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut. Aber da ist sie immer.
Die unbekannte Großmutter übernimmt den verwaisten Haushalt. Damit verliert Billy auch noch ihr selbstbestimmtes Leben. Das Mädchen haut ab und macht sich auf die Suche nach dem Vater. Im Gepäck die Erinnerungen an eine starke Mutter. Paradise Garden. Die Lesung mit Elena Fischer morgen Abend um 19 Uhr im Kulturzentrum Bingen.
An Büchern fasziniert mich weniger der Inhalt als vielmehr der Einband, die Haut der Bücher.
Hannes Möller durchstreift Bibliotheken auf der Suche nach Gebrauchsspuren. Aufgelöste Buchrücken, Kratzer und Druckstellen auf den Einbänden, überklebte Titel, das interessiert den Maler. In der Regel öffnet Hannes Möller noch nicht einmal die Bücher. Er fotografiert sie.
Und diese Fotos dann als Vorlagen für die Malerei verwende,
sagt Hannes Möller. Die entstandenen Bilder sind jetzt im Emslandmuseum in Sögel zu sehen. Darunter auch die Porträts von Büchern, die beim Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 2004 in Weimar beschädigt wurden. Hannes Möller arbeitet in seine Acryl-Gouache-Bilder Rußpigmente und Asche verlorener Bücher ein. Das Bibliothekenprojekt. Die Ausstellung ist zu sehen im Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel bis zum 31. Oktober.
Das war Rina Voss mit ihren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In den USA hat ein neues Buch über den Liberalismus eine Debatte ausgelöst. Der US-amerikanische Historiker Samuel Moyn hat dieses Buch geschrieben. Das heißt, der Liberalismus gegen sich selbst. Und nach diesem rätselhaften Titel kommt bei der deutschen Ausgabe der Untertitel Intellektuelle im Kalten Krieg und die Entstehung der Gegenwart. Der Kritiker Leander Scholz hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier bei uns. Guten Tag, Herr Scholz. Hallo.
Guten Morgen.
Können Sie uns bitte erstmal diesen rätselhaften Titel erklären, der Liberalismus gegen sich selbst. Was soll das denn heißen?
Ja, der Titel ist in der Tat erklärungsbedürftig, zumal er zugleich die These des Buchs vorwegnimmt, nämlich, dass sich der Liberalismus im 20. Jahrhundert von seinen eigenen Wurzeln abgeschnitten hat. Das ist im Grunde die These von Samuel Moyn. Und er untersucht das an den Liberalen in den USA, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in der amerikanischen Geschichtswissenschaft als Kalter Krieg Liberale bezeichnet werden. Also es ist ein feststehender Terminus. Und weil sie ihre Thesen oder ihren neuen Ansatz unmittelbar in der Nachkriegszeit entwickelt haben und das Schlagwort dieser Zeit, das große Schlagwort, war der Totalitarismus. Und zwar nicht nur des gerade besiegten Nazi-Deutschlands, sondern vor allem auch des Sowjetimperialismus. Vor diesem Hintergrund, das war ihr Ansatz, dieser Kalte Krieg-Liberalen, haben sie einen neuen Freiheitsbegriff entwickelt, der gegen jede Form des Totalitarismus gefeit sein sollte.
Und wie fasst Samuel Moyn das auf? Wie hat jetzt die Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg da dieses Selbstverständnis dieses Liberalismus verändert?
Ja, der entscheidende Punkt war für diese Kalte Krieg-Liberalen, dass der Totalitarismus kein vorübergehendes Phänomen ist. Also nicht nur sich erst bei den Nationalsozialisten abgezeichnet hat, dann später bei der Sowjetunion, sondern sie gingen davon aus, dass er eigentlich ein grundsätzliches Problem ist, das in der Moderne bereits angelegt ist. Das war der Hintergrund, vor dem sie ihre eigene Tradition, vor allem die der Aufklärung, besonders kritisch betrachtet haben. Der Totalitarismus zeichnete sich für sie schon sehr früh ab, und zwar schon in der Französischen Revolution, aber auch im deutschen Idealismus und auch in der europäischen Romantik. Das war der Hintergrund für sie, vor dem sie zahlreiche Autoren aus dieser Tradition eben aussortiert haben. Ein ganz berühmtes Beispiel ist die Kritik von Karl Popper, der zu den berühmteren dieser Liberalen gehörte, ist eine Kritik an Hegel. Er sah Hegel schon als verantwortlich nicht nur für den rechten, sondern auch für den linken Totalitarismus. Und das war ihre große, sozusagen der Ansatz, diese Tradition neu zu bewerten.
Und also die Liberalen, die Kalte Kriegsliberalen oder Theoretiker des Liberalismus in dieser Zeit beziehen sich auf diese Vorgänger. Vollzieht das Buch von Samuel Moyn das denn auch nach? Geht er auch zurück in diese frühe Geschichte des Liberalismus und erklärt, was den damals ausgemacht hat?
Das tut er tatsächlich nur sehr indirekt, eben indem er auf die Autoren verweist, die aussortiert wurden, die im Grunde aus dem Kanon ausgeschlossen wurden. Denn das Ziel der Kalte-Krieg-Liberalen bestand ja darin, den Freiheitsbegriff von allen höheren Ansprüchen, von allen metaphysischen Ansprüchen zu reinigen. Ja, das war für Samuel Moyn vor allen Dingen die utopische Tradition, die dem zum Opfer gefallen ist, also die utopische Tradition des Liberalismus, die es im 19. Jahrhundert sehr wohl gab, die sich sogar auch auf Marx bezogen hat, ohne natürlich sein Ideal der kommunistischen Gesellschaft zu teilen. Und auf diese reichhaltige Tradition des Liberalismus verweist Samuel Moyn sehr häufig, ohne sie explizit in den Vordergrund zu stellen, weil er da eben nicht nur Freiheit als eine individuelle Angelegenheit gesehen hat, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Fähigkeit, die eben die Menschen dazu in die Lage versetzen sollen, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und das war viel reicher, für ihn eine viel größere und reichhaltige Tradition als dieser negative Freiheitsbegriff, der im Kalten Krieg etabliert wurde.
Und wie sortiert Samuel Moyn denn nun dieses Thema? Es klingt ja ziemlich komplex und kompliziert. Wie baut er das auf für sein Buch?
Es ist auch nicht ganz einfach, aber der Aufbau seines Buches ist recht klar. Er stellt ins Zentrum eben die klassischen Theoretikerinnen und Theoretiker des Liberalismus im 20. Jahrhunderts. Manche sind bekannter, manche unbekannter. Also Hannah Arendt gehört sicherlich zu den berühmteren. Isaiah Berlin, Gertrude Himmelfarb, Karl Popper, sagte ich schon, Judith Chaklar und Lionel Trilling, aber auch noch viele andere. Und den bekannteren widmet er jeweils ein Kapitel. Und er zeigt das eigentlich sehr fein und genau, Schritt für Schritt, wie sie sich ihren neuen Freiheitsbegriff eigentlich erst unter dem Druck, muss man sagen, des Kalten Kriegs erarbeitet haben. Und das macht für mich auch das Buch so interessant, überzeugend. Es ist eine sehr, sehr, ja, soll man sagen, feine Analyse.
Und zum Schluss blicken wir mal auf die Gegenwart. Heute spricht man ja beim Liberalismus gerne vom Neoliberalismus. Wie schaut denn Samuel Moyn auf den Liberalismus der Gegenwart?
Im Grunde sehr skeptisch. Also er zeigt, oder das ist eigentlich das Anliegen dieses Buches, dass der Liberalismus seit dem Kalten Krieg eigentlich immer schmalspuriger geworden ist, immer an Bandbreite verloren hat. Und die Fokussierung auf den negativen, sehr individuellen Freiheitsbegriff ist für ihn auch der Grund für die Karriere des Neoliberalismus in den letzten 20 Jahren. Und seine Botschaft ist im Grunde, dass gerade jetzt, wo die freie Welt aus anderen Gründen wieder in einer Krise ist, die sich aber von der im Kalten Krieg unterscheidet, dass es nötig wäre, diese wesentlich reichhaltigere, ältere Tradition des Liberalismus wieder zu entdecken und unser Freiheitsverständnis zu erneuern. Das ist eigentlich sozusagen die Botschaft, die er an den Leser weitergibt.
Die Botschaft von Samuel Moyn in seinem Buch Der Liberalismus gegen sich selbst, Intellektuelle im Kalten Krieg und die Entstehung der Gegenwart. Das Buch wurde übersetzt von Christine Pries, erschien es das im Surkamp Verlag mit 300 Seiten. 30 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Leander Scholz.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich bin Thorsten Nagelschmidt, ich bin Schriftsteller. Und ich habe ein Buch mitgebracht von Jörg Fauser, nämlich Rohstoff. Rohstoff ist ein autofiktionales Buch, würde man heute sagen. Ich weiß nicht, ob man den Begriff schon benutzt hat, als das Buch 1984 zum ersten Mal erschienen ist. Von Jörg Fauser. Es behandelt so die späten 60er und dann so die frühen 70er Jahre in Deutschland. Es ist ein Buch über eine Schriftstellerwerdung. Also der Ich-Erzähler Harry Gelb, heißt er in dem Buch, möchte schreiben, hat mit vielen Sachen zu kämpfen, muss von der Sucht loskommen, ist so erst irgendwie im Cut-Up unterwegs, macht also sehr experimentelle Literatur. Er kommt aus der Türkei zurück, ist in Berlin kurz, ist dann in Göttingen, ist dann einen großen Teil des Textes in Frankfurt. Das sind auch die Stationen von Jörg Fauser in seinem Leben. Es ist aber auch, und deswegen schätze ich dieses Buch so sehr, eine Beschreibung der Nachkriegs-BRD. Also man fühlt und riecht wirklich, was das für eine Republik war. Und das sickert da eigentlich so durch aus jeder Seite eigentlich raus. Ich habe die letzten 4 Jahre meinen neuen Roman geschrieben, Soledad, der eben unter anderem auch in einer ähnlichen Zeit spielen. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich Rohstoff ein paar Mal wieder aus dem Regal gezogen habe. Also ich habe das Buch schon ein paar Mal auch am Stück gelesen. Alle paar Jahre lese ich das mal wieder. Viel öfter kommt es aber vor, dass ich es irgendwie aus dem Regal nehme, irgendwas nachgucken will, dann hängen bleibe und dann doch wieder drei Kapitel irgendwie auf einmal gelesen habe, so mittendrin. Ich wollte da wirklich mich inspirieren lassen, einfach so ein bisschen so diesen Vibe nochmal atmen. Wie ist es eigentlich 1974 irgendwo in Bornheim im Stehausschank irgendwie zu stehen. Jetzt kommt in meinem Text gar kein Stehausschank vor und das ist auch ein ganz anderes Buch, aber trotzdem ist man sofort wieder in diesem Sog und das Buch hat einen wahnsinnigen Sound. Also Jörg Fauser sowieso. Nicht alle Texte von ihm sind so gut gealtert, aber ich glaube, Rohstoff ist wirklich ein Buch, was bleiben wird. Und falls die Leute in 100 Jahren noch lesen, kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich auch Rohstoff noch lesen.
Thorsten Nagelschmidt über Rohstoff von Jörg Fauser, ein Buch seines Lebens. Und Thorsten Nagelschmidt hatten wir gestern zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Roman Soledad. Der ist auch gestern erschienen und das Gespräch über diesen neuen Roman, das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App. In dieser Woche hat sich der österreichische Droschel Verlag verabschiedet von seinem Autor Bodo Hell. Bodo Hell war ein in Österreich sehr angesehener Dichter. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem österreichischen Kunstpreis für Literatur ausgezeichnet. Im Sommer hat Bodo Hell seit 45 Jahren immer als Senner gearbeitet, also als Almhirte im Dachsteingebirge. Und dort ist Bodo Hell vor einem Monat verschollen. Trotz einer groß angelegten Suchaktion konnte er nicht gefunden werden. Man muss also davon ausgehen, dass er dort im Gebirge gestorben ist. Hier bei mir im Studio ist jetzt der Lyriker Norbert Hummelt, der Bodo Hell gekannt hat. Guten Tag, seien Sie willkommen, Herr Hummelt.
Ja, hallo.
Lassen Sie uns zuerst mal zusammen ein Gedicht von Bodo Hell hören, von ihm selbst gelesen. Das führt in die Berge, in denen Bodo Hell eben immer im Sommer gelebt hat.
Fünfte Jahreszeit. Es weint der Weg in mir, es grollt der Pfad. Es stürzt entzwei das Tier, es bröckeln lautlos Trümmer ab vom Grat. Es glimmen paarweis Lichter durchs Revier, es platzt im jähen Aufwärtsschritt die Naht. Die Sonnenscheibe zischt oval ins Meer, die Küstenmöwe kreischt, am Abend wird es gut. Was plagst du dich so sehr? Am Brustbein hockt dir auf die Trut. Jetzt kommst du nahe, näher zu mir her, zum letzten Schritt. Allein es fehlt der Mut. Der Lausbub zielt zum Spaß mit dem Gewehr, übern Asphalt fließt violettes Blut. Es schäumt im Vasenkelch das frische Bier, es kleckert ölig grün aufs Tischtuch der Salat. Es quert das Traumschiff den Guadalquivir. Es singt die Schleiereule klagend von Verrat. Es flüstert unabweislich hinter dir. Es ruft chinesisch der Chines, es ist zu spät. Es weint der Weg in mir, es grollt der Pfad.
Fünfte Jahreszeit, ein Gedicht von Bodo Hell, der im Dachsteingebirge verschollen ist. Norbert Hummelt, der Lyriker, hat hier mit zugehört. Herr Hummelt, wie geht's Ihnen denn damit, jetzt die Stimme von Bodo Hell zu hören mit diesem Gedicht?
Ja, es ist gleichzeitig ganz schwer und ganz leicht. Ganz leicht, weil ich ihn ja mit dieser Munterkeit, die man, glaube ich, in dem Vortrag auch hört, ja auch noch gerade erlebt habe vor gut einem Jahr. Und ganz schwer, weil ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen kann, dass er nicht mehr wiederkommt. Nicht? Also er ist verschwunden, er ist verschollen, für tot erklärt werden kann man erst nach 5 Jahren, wenn man nicht gefunden wird. Aber dass das auch heißt, dass er nicht mehr wiederkommt, das ist immer noch ganz schwer für mich zu begreifen.
Was Sie gerade angesprochen haben, Sie sind vor einem Jahr gewandert zusammen mit Bodo Hell, mit einer ganzen Gruppe. Das war bei einem Symposium zu seinem 80. Geburtstag. Er war jetzt 81. Damals bei dieser Wanderung im Gebirge, wie haben Sie ihn da erlebt, eben mit 80 Jahren?
Ja, also bewundernswert. Also wie er da hochgegangen ist, das war so in der nordöstlichen Steiermark an der Rax.
sind wir zum Wachsriegelhaus hochgestiegen. Also ich dachte, er geht da die steilen Steigen hoch. Sehr viel sportlicher als ich, der ich 20 Jahre jünger bin, meine 4 Treppen in der Greifswalder Straße. Also das habe ich einfach sehr bewundert. Und natürlich weiß ich, seit ich ihn kenne, ich kenne ihn lange, aber selbst da war er auch schon Senner im Sommer, dass er natürlich da im Gebirge zu Hause ist. Aber das so zu sehen, wie er ja mit dieser Leichtigkeit sich bewegte, auch im Kopf, und zu sehen, wie er da hochgeht. Und ja, es ist ganz schwer, sich vorzustellen.
Wann und wie sind Sie ihm denn zum ersten Mal begegnet?
Ich bin ihm das erste Mal begegnet 1988. Das war, also noch vor der Wende, muss man sagen, das war in Wien im Umfeld eben von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker. Ich war damals das erste Mal dort. Ernst Jandl trat auf in der Wiener Sezession mit dem Vienna Art Orchestra. Und ich bin da auch Bodo Hell begegnet, der damals eben auch noch ein junger Autor war. Und es gab damals sogar schon eine ganz kleine Kooperation. Ich hatte in der Kölner Stadtrevue über die Wiener Avantgarde-Szene geschrieben und das ist mit 2 Fotos von Bodo Hell damals erschienen. Er war ja auch Fotograf.
Er hat überhaupt sehr, sehr viele Seiten. Ne? Er hat, ich habe mir mal angeguckt, was er alles studiert hat. Er hat Orgel studiert zuerst, dann hat er sich im Studium mit Film und Fernsehen beschäftigt. Dann hat er Philosophie, Germanistik, Geschichte studiert. Diese Vielseitigkeit seiner Interessen, hat sich die in seinen Gedichten auch gezeigt?
Ja, man muss vor allen Dingen sagen, er ist ein Autor eigentlich von Prosa. Es gibt das Gedicht als Sonderfall, würde ich sagen, in seinem Oeuvre. Aber seine Kunst ist eigentlich das Sätzebauen in der Prosa. Also mir fällt immer das Wort Satzgebirge ein. Also es sind sehr ausgreifende, meandernde, aber eben auch ganz trittsicher gebaute Satzgebirge, die er geschaffen hat. Sehr stark auch im Umgang mit schon vorgefertigter Sprache, mit gebrauchsliterarischen Texten aus heiligen Legenden, Bestimmbüchern, Wander- und Reiseführern, volkskundlichen Werken. Und das alles hat er irgendwie aufgemischt, sprachkritisch, analytisch, aber gleichzeitig auch sehr, sehr unterhaltsam. Und sein ganzes enzyklopädisches Wissen, was Sie eben genannt haben, das steckt eigentlich in allem immer drin.
Und kann man sagen, bei ihm, ich habe mir das so zusammengereimt, dass er sozusagen eine Bergseite hatte, das haben wir schon so ein bisschen angedeutet, auch mit seinem Leben im Berg, immer im Sommer, aber auch eine städtische Seite, wo er sehr auf die Phänomene auch der Stadt geschaut hat?
Ja, ja, also er hat ja, wenn er nicht oben auf der Alm gewesen ist, der Grafenbergalm im Dachstein, hat er in Wien gelebt. Und das erste Buch, mit dem er damals bekannt geworden ist, 1983 erschienen in der Edition Neue Texte, das heißt Stadtschrift Linie 13a. Und da hat er also eine Fahrt mit einem damals noch Doppeldeckerbus, eben der 13a, durch Wiener Bezirke dokumentiert, vor allen Dingen mit Fotos. Der erste Teil sind 200 Fotografien, wo er eigentlich Sprache, Schrift, wie sie entlang des Weges an Schildern, Werbung, an Handwerksbetrieben, irgendwelche Spruchbänder auftauchen, hat diese Fahrt dokumentiert und das dann wiederum in einen Text übersetzt. Also damit ist er eigentlich bekannt geworden und so habe ich ihn damals auch kennengelernt.
Und die Seite seines Schreibens über die Natur, nach dem, was wir vorhin gehört haben, dieses Gedicht und was Sie über ihn erzählt haben, so als verzückter Naturliebhaber, kann man sich ihn eigentlich nicht so richtig vorstellen.
Nein, ne? Gar nicht. Also man muss ja auch sagen, was in seinen Texten fehlt, ist eigentlich ein Ich. Es gibt eigentlich kein lyrisches Ich. Dem, was wir vorhin gehört haben, ist es ein wenig anders. Da kommt ein Mir vor, also die erste Person. Aber das hat auch Zitatcharakter. Es spielt eigentlich auf ein Schubertlied an, der Wanderer, wo es auch ums Gebirge geht. Nein, verzückt gar nicht, sondern sehr kundig, sehr zugewandt auch, aber gleichzeitig mit einer ironischen Distanz, wo er eigentlich sichtbar macht, wie über diese ganze Bergwelt und Naturwelt geschrieben und gesprochen wird. Mhm. Und eine häufige Form ist bei ihm das sogenannte Itinerar. Also man hat das Gefühl, er nimmt einen mit auf eine Wanderschaft, aber es ist gleichzeitig ein Wandern durch Sprache und es ist immer wieder durchbrochen, aber trotzdem sieht man ganz viel. Ja? Also es ist faktenorientierte Literatur, nicht verzückt, aber sehr erfreulich.
Sie haben das letzte Gedicht, das letzte zu seinen Lebzeiten erschienene Buch von Bodo Hell dabei. Das heißt Begabte Bäume, also schon mal ein sehr schöner Buchtitel, Begabte Bäume. Würden Sie uns noch etwas vorlesen aus diesem Band?
Ja, ich kann Ihnen gerne noch etwas lesen, und zwar das Kümmernislied. Er hat sich ja sehr viel auch mit Volkskunde beschäftigt, mit heiligen Legenden und da besonders mit einer, eigentlich muss man sagen, queeren Heiligen, der heiligen Kümmernis, die eine dargestellt wird als gekreuzigte Jungfrau mit Bart. Mhm. Und das lese ich jetzt, soweit wir kommen. Mhm. Ja. O heilige Frau Kümmernis, wie schön gewandet stehst du da, samt deinen güldenen Schuhen, die Hände flach ans Holz gespießt, hast keine Zeit zum Ruhen. Den Freier, der dir vom Vater zugedacht, den wolltest du nicht nehmen. Dein Kreuz ziert jetzt so manchen Ort in Österreich, Bayern und Böhmen. Hast dich, der Sexattacken leid, vom Herrn, Jesus Christus persönlich, verschandeln lassen. Des Vaters Stolz war so verletzt, er warf dich auf die Straßen und ließ dich etlich tagelang am Kreuzesholz verschmachten, derweil dir Freunde aus der Stadt teilnehmen Trost, Brot, Wasser, Schnittblumen, Bohnenkaffee und Musik zur Ablenkung darbrachten. Dem Geiger halfst du mit dem Schuh, den wollte er beim Antiquitätenhändler verscherbeln, des Kirchenraubs sieh man ihn drauf und führte ihn zum Sterben. Sein Weg zum Hochgericht geht an dem Bild vorbei, er darf zum Trost noch einmal spielen. Da wirfst du ihm den zweiten Schuh, kannst damit jetzt sein Glück erfüllen, ob Mann, ob Frau. Du kümmerst dich bei Misswuchs, Not an Kindern, als Virgo Fortis, Wilge Fortis, Weiber Leonhard, versuchst du Schmerz zu lindern.
Aus dem letzten Buch Begabte Bäume von Bodo Hell, für uns gelesen von dem Lyriker Norbert Hummel, zum Abschied von Bodo Hell, der ist vor einem Monat im Dachsteingebirge verschollen. Herr Hummel, haben Sie vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.